So, versteht? Brautsein ist nicht, ach, das sind die ganz Heißen, wir sind die Normalen und das ist in Ordnung. Und dann gibt es noch ein paar ganz Heiße, können die auch, dürfen die auch, ist in Ordnung. Solange sie von uns nicht verlangen, dass wir auch so sein sollen. Nein, diese Großzügigkeit ist nicht vom Heiligen Geist. Da ist nicht die normale Masse der normalen Christen und dann gibt es die Braut, sondern es gibt die Braut und die Hure. Es wird nichts dazwischen geben. Entweder oder. Und jede Gemeinde, jede Bewegung und jeder einzelne Gläubige wird in den nächsten wenigen Jahren, hör gut zu, in den nächsten wenigen Jahren eine Entscheidung treffen müssen. Und gemäß dieser Entscheidung, die wir treffen, werden diese Kräfte, entweder der Heilige Geist, der Geist des Eifers, der Geist der Heiligkeit, der Geist der Demut, der Geist der Liebe, uns ergreifen. Oder der antichristliche Geist des Kompromisses, der sehr viel Wert legt auf äußerliche Dinge, ohne Wert zu legen auf das Herz. Die äußeren Dinge sind wichtig, alles muss stimmen. Alles muss schön sein. Das oberste Ziel ist, alles ist beeindruckend und ordentlich, aber ohne Eifer. Die Hure wird zahlenmäßig und von dem, was sie so darstellt, sehr beeindruckend sein. Sehr reich sein. Eine riesige Zahl von Menschen wird zu ihr gehören. Und sie werden sehr imposante, beeindruckende Zeremonien haben. Und sie werden sehr viel Macht haben. Und die Bibel sagt, die Hure wird die Braut verfolgen. Die Hure ist trunken vom Blut der Heiligen. Die Hure wird die Braut verfolgen. Warum wird die Hure die Braut verfolgen? Geh zu Hause zu Galater 4. Und da siehst du, Paulus beschreibt dort die beiden Frauen. Und die sind in Konflikt. Und er sagt, diese Worte bedeuten etwas. Der nach dem Geist, der nach dem Fleisch Geborene verfolgt den nach dem Geist Geborenen. Und dann kommt das interessante Wort. Und so ist es auch heute. Das war immer so und das wird in besonderer Weise in den letzten Tagen offenbar werden. Die Hure steht für Kompromiss, für einen äußeren Schein, für einen Glauben ohne Herzensrealität, für Lüge, für Täuschung, für Show. Aber die Braut steht für ein wahrhaftiges Herz. Und die Hure wird die Braut verfolgen. Warum? Weil die Braut einen Maßstab aufrichten wird durch ihr Leben, durch ihr Vorbild und durch ihre Verkündigung. Und angesichts dieses Maßstabes können Leute, die von nichts eine Ahnung haben, sehen, die Hure hat großartige Worte und großartige Gottesdienste und wunderbare Feiern, aber kein Herz für Gott. Die Verkündigung der Braut wird die Hure mit ihrer Täuschung und Verführung entlarven. Und das wird der Hure nicht gefallen, weil die Hure möchte sich präsentieren als die Braut. Und wenn die Braut sagt, die Hure ist die Hure, wird die Braut sehr böse werden. Das ist der Grund für diesen Konflikt, ihr Lieben. Und dieser Konflikt ist unausweichlich und der wird sehr hart ausgetragen werden. Und jetzt in dieser Zeit werden die Weichen gestellt für dieses ganze Szenario. Die Weichen werden gestellt. Komm, wir gehen einmal zu 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11. Und ich lese hier ab Vers 2. Denn ich, Paulus sagt hier zu den Korinthern, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das in sich ist der Hammer. Das ist so gewaltig. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hier ist ein Mann, der stinkreligiös war, der die schrecklichsten Dinge getan hat gegen Gott und dachte, er tut Gott einen Gefallen. Aber das Licht Gottes kommt und er bekehrt sich, er sieht Jesus. Und er wird einer von den Jesusleuten. Und dann geht er seine Schritte und öffnet sich für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist transformiert das Leben und das Herz dieses Menschen. Und dann kommt der Punkt, wo er sagen kann, ohne zu übertreiben, das, was im Herzen Gottes wohnt, Eifer für sein Volk, wohnt zu einem ansehnlichen Teil auch in meinem Herzen. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Teilhaber der göttlichen Natur. In Gott ist ein Eifer. Unser Gott ist ein eifernder Gott. Er ist nicht passiv. Er sagt nicht, na ja, wenn es kommt, kommt's. Wenn es nicht kommt, dann ist auch gut. Hauptsache, wir haben hier Ruhe. Er hat Eifer. Gott will, dass alle Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis erwachen. Er will das, das lebt in ihm, das brennt in ihm. Er hat Eifer für seine Kinder. Eifer für was? Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Was ist der Eifer des Vaters, der in Paulus wohnt? Der Eifer des Vaters ist, mein Sohn verdient eine würdige, makellose, reine Braut. Und ich werde alles tun, damit er sie bekommt. Er verdient sie. Und er wird sie bekommen. Was immer notwendig ist, um das zu bewerkstelligen, es wird passieren. Manchmal so stelle ich mir so vor, das ist nicht in der Bibel, das ist einfach nur meine wilde Fantasie. Ja? Das ist sehr menschlich gesprochen, aber es bringt den Punkt irgendwie deutlich hervor. Jesus und der Vater im Himmel. Jesus schaut runter. Der Vater sagt, da ist deine Braut. Und Jesus sagt, Vater, hast du nicht eine andere? Und der Vater sagt, mein Sohn, die Sache ist noch nicht fertig. Ich kümmere mich drum. Chefangelegenheit. Chefsache. Ich gehe runter. Ich sende den Heiligen Geist. Und er wird die Gemeinde rütteln und schütteln und wach werden lassen. Und er wird ihnen ganz klar sagen, was der Weg der Reinheit und was der Weg der Beschmutzung ist. Er wird ganz klar sagen, was Verführung ist und was Bewahrung ist. Der Heilige Geist wird die Gemeinde erschüttern. In einer solchen Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können. Er wird das tun. Gott sagt, um Zions willen werde ich nicht schweigen. Gott redet und er redet lauter und lauter und lauter. Und wir werden sehen, wie der Geist des Elia, Elia ist versprochen, vor dem Kommen Jesu, ja, schon gelesen in der Bibel? Wenn Jesus wiederkommt, vorher kommt Elia. Was bedeutet das? Ich persönlich glaube, dass es auch bedeutet, dass der Geist des Elia auf Menschen kommen wird. Und in dem Eifer und in der Entschiedenheit und der Kühnheit des Elia werden sie dasselbe Werk tun. Ein Volk, das hin und her gerissen ist. Zwischen sollen wir nicht, ja, aber, und was wird das kosten und was verlieren wir alles und so weiter. Sie werden konfrontiert werden. Und es wird ihnen gesagt, wenn Gott Gott ist, dann kommt hier auf diese Seite. Der Geist des Elia ist ein Geist, der zur Buße ruft, ein Geist, der schockiert, konfrontiert, wach macht und zu gesunden Entscheidungen führt. Und ich glaube, dass Gott viele, viele Menschen vorbereitet, auch in unserem Land, die du noch nicht siehst. Ab und zu auf meinen Reisen treffe ich welche und ich spüre in meinem Geist, da ist einer von ihnen. Junge Kerle. 20, Mitte 20. Aber ein Herz für Gott und sagen, ich habe keine Zeit für religiöse Spielchen. Ich habe keine Zeit, meine Kraft und meine Entschiedenheit einer Denomination zu opfern. Ich habe alles dem König gegeben. Und warte ein paar Jahre und sie gehen durch Leiden, sie gehen durch die Instanzen, sie gehen durch die Erfahrungen und sie werden zerbrochen und sie werden Gott ganz, ganz nahe sein und der Geist des Elia wird auf sie kommen. Und dann wehe den behaglichen Gemeinden, wenn diese Leute kommen. Den bequemen Gemeinden, die sich alles so nett zurechtgelegt haben. Und dann kommt der Geist des Elia. Und es wird ein Schock sein, aber ein heilsamer Schock. So, da ist ein Eifer im Herzen des Vaters. Und der Vater ist nicht beunruhigt über den momentanen Zustand und sagt, mag sein, Matthäus 22, 37, dass das Herz, das ungeteilt Gott die erste Stelle gibt, dieser Lebensstil oder die Idee, dass das wichtig sein könnte, rangiert jetzt vielleicht auf Platz 15. Mag sein. Die Dinge werden sich ändern. Das, was für Gott das Erste ist, wird für die Gemeinde das Erste sein. Weil die Gemeinde kommt in Übereinstimmung mit dem Herzen Gottes. Das ist die Transformation. Was ihm wichtig ist, wird uns wichtig werden. Der Geist und die Braut kommen in Harmonie. Und das kann nur auf eine Weise geschehen, indem die Braut sich zubereitet. Nicht der Geist senkt seinen Standard, sondern die Braut erhöht ihren Standard. Und sie kommt in Übereinstimmung. Einem Mann verlobt als eine keusche Jungfrau. Das ist die Braut. Die keusche Jungfrau, die sagt, jo, ich freue mich auf die Hochzeit. Aber ich freue mich auch, dass es noch ein bisschen hin ist. Und bis dahin habe ich noch viele andere Liebhaber. Das ist nicht die Braut. Sondern die Braut sagt, er ist mir alles. Ich will ihn nicht kränken, ich will ihn nicht wehtun. Ich will ihn nicht beleidigen. Ich will ihn erfreuen. Und sie bewahrt sich und sie reinigt ihre Kleider. Und sie behält sich selbst rein. Das ist die Braut. So, der Dienst von Paulus war nicht, Menschen zu Christen zu machen. Noch nicht einmal Menschen zu Jünger zu machen. Jünger zu machen war nur das Mittel zum Ziel, ein Brautherz zu kultivieren. Sein Ziel, das Ziel seines Dienstes, war nicht möglich, viele Gemeinden unter seinem Dach zu haben. Paulus' apostolisches Netzwerk. Warum lesen wir eigentlich sowas in der Bibel nicht? Warum sehen wir da nicht so großherzige Angebote an die Gemeindeleiter, wenn du meiner Organisation beitrittst? Dann gebe ich dir selbstverständlich kostenlosen Zugang zu all meinen Teachings. Warum lesen wir sowas nicht bei Paulus? Weil das religiöse Geschäftemacherei ist, die mit dem Herz des Apostels nichts zu tun hat. Nichts, aber auch gar nichts. Er war auch nicht der Boss der Gemeinde, er war der Diener. Sag, wir als Apostel, wir sind die Untersten. Deswegen konnte man nicht unter Apostel Paulus sein, denn er war der Unterste. Unter ihm konnte man nicht sein. Einmal kam ein Mann zu mir zu Besuch und sagte mir, weißt du, ich bin der Chef und das Haupt von so viele verschiedene, weiß nicht mehr die Zahlen, astronomisch, Hunderte von Untergrundgemeinden in China und die sind alle unter meinem apostolischen Mantel. Und er rollte da Papiere aus mit Namen. Warum lesen wir das nicht bei Paulus? Ich habe so viele Leute unter mir, weil er keine Leute unter sich hatte, sondern er war unter allen. Und er sagt, wir tragen als Apostel die Gemeinde auf den Schultern. Wir haben nicht Gemeinden unter uns. Hey Bruder, wie viel hast du in deinem Apostolic Network? Paulus verstand diese Sprache nicht. Dank sei Gott. Und die Braut wird diese Sprache auch nicht sprechen. Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. Es geht um Verführung. So vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier haben wir im Klartext beschrieben die Strategie des Teufels. Es geht nicht darum, dass Gläubige ihrem Glauben entsagen. Es geht nicht darum, dass Gläubige sagen, also nicht mehr Jesus, sondern jetzt Buddha. Sondern es geht um eine kleine, aber wesentliche Veränderung in ihrem Herzen. Eine Verführung, die ihnen schmackhaft gemacht wird, sie wegzuziehen von was? Von der Einfalt gegenüber Christus. Einfalt ist ein anderes Wort für Brautherz. Wusstest du das? Wenn du das nachschlägst, das bedeutet so viel wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist, was du in der Strong's Konkordanz findest. Als Erklärung von diesem Wort Einfalt. Heute hat Einfalt, wenn man es überhaupt noch benutzt, eine ganz andere Bedeutung. Und es bedeutet mehr Menschen, die etwas minder bemittelt sind, was ihren IQ angeht. Aber zu den Zeiten von Paulus, es ging nur um Herz, es ging um Herzensqualität. Und Einfalt war Aufrichtigkeit, Geradheit, Ehrlichkeit Christus gegenüber. Und der Angriff der Verführung ist dort eine kleine Veränderung von uns. Ja, Jesus, ja. Aber weißt du, wir müssen auch auf dieses und auf jenes und auf uns selber und auf das und auf dieses Rücksicht nehmen. Wir haben ja schließlich einen Verstand. Wir müssen ja weise sein. Ja, wir müssen weise sein, aber wir müssen herausfinden, gebrauchen wir die Weisheit Gottes oder ist es die Weisheit dieser Welt? Und wie viele Male in Konflikten im Volke Gottes habe ich gesehen, wo Weisheit zitiert wurde. Und es war nichts anderes als schäbige, fleischliche Weisheit dieser Welt, die in totalem Widerspruch zur göttlichen Weisheit ist. In totalem Widerspruch. Weg von der Einfalt der Ehrlichkeit, der Geradheit, der Aufrichtigkeit Christus gegenüber. Und jetzt wird das erklärt, und das ist eine Passage, die ist so wichtig für das ganze Thema Endzeit und Verführung und Hure und Braut. Und doch wird sie so wenig beachtet. Es ist eine der schockierendsten Aussagen, die du finden kannst über Christsein in der ganzen Bibel. Und diese Passage wird noch einmal eine Betonung und eine Dringlichkeit bekommen. Jetzt hör mal zu, wie diese Verführung weg von der Lauterkeit, weg von der Reinheit, der Ehrlichkeit, der Geradheit Christi gegenüber, wie diese Verführung stattfindet. Das wird nämlich ganz genau erklärt, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, und wenn du den ganzen Zusammenhang studierst, bis runter ans Ende, dann meint er hier Diener Gottes, falsche Diener Gottes. Wenn der, welcher kommt, also Leute, die in die Gemeinde kommen, die sich dort aufschwingen, der Gemeinde etwas zu bringen. Wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir, also damit meint er sich und die anderen Apostel, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Bevor ich das näher erkläre, lass uns nochmal zurückdenken. Wie haben wir den Heiligen Geist empfangen? In irgendeiner Weise, durch Traktat, durch Gespräch, durch Verkündigung, durch Einladung in eine christliche Gemeinschaft, in irgendeiner Weise haben wir das Evangelium gehört. dann haben wir das Evangelium angenommen. Und aufgrund der Annahme des Evangeliums hat Gott uns seinen Geist gegeben. So, wir hören die Botschaft von Jesus, wir reagieren darauf, wir nehmen es an und wir empfangen den Heiligen Geist. Und von demselben Vorgang redet Paulus hier. Aber die Leute, die gläubig geworden sind, empfangen einen verkehrten Geist. Und wie empfangen sie ihn? Sie hören ein anderes Evangelium. Sie hören eine Botschaft von einem anderen Jesus. Und beides nehmen sie an, empfangen das mit Dankbarkeit. Und das Annehmen des falschen Evangeliums und das Annehmen der Verkündigung eines falschen Jesus führt zum Empfang eines falschen Geistes. Das ist keine Kleinigkeit. Weil wenn ein Gläubiger einen religiösen Geist, sprich ein Imitat des Heiligen Geistes, nach seiner Bekehrung, nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfängt, Sünde ist immer dynamisch und wird immer mehr Land einnehmen. Wenn er nicht das Wort der Wahrheit hört und zur Besinnung gebracht wird und umkehrt, wird das passieren. Der religiöse Geist wird immer mehr Raum einnehmen. Und seine Fähigkeit, zu Gott durchzudringen, Gott zu hören, von Gott zu empfangen und zu verstehen, was der Wille Gottes ist, wird immer mehr bergab gehen. Der Empfang des religiösen Geistes, hör ganz gut zu, das ist ein wichtiger Satz. Der Empfang des religiösen Geistes befähigt Gläubige, die im Kompromiss eben sind, weitere Kompromisse zu tun, ohne sich schuldig zu fühlen. Das ist das schreckliche Erbe des religiösen Geistes. Noch einmal, der Empfang des religiösen Geistes befähigt Gläubige, fortschreitend Kompromisse zu begehen, ohne irritiert zu werden, ohne überführt werden zu können. Du kannst ihn sagen, aber hier steht in der Bibel das Gegenteil von dem, was du sagst. Sie werden lächeln und sagen, du verstehst das nicht, mein Kleiner. Das ist nur für die Fortgeschrittenen. Gott hat mir das gezeigt und komm du jetzt nicht mit der Bibel. Ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus. Und wer das annimmt, bekommt einen falschen Geist. Und je mehr er sich verbindet mit diesem falschen Geist, umso weniger wird er fähig sein, zu verstehen, was der Wille Gottes ist. Verwirrung wird immer mehr zunehmen. Mitten in der Versammlung, Sonntag für Sonntag. Ist das nicht schrecklich? Wenn das so eine Gefahr ist, dann müssen wir schauen, dass wir ein klares Verständnis haben, was das echte Evangelium ist. Und wir müssen das echte Evangelium so schätzen, dass wir jedes Imitat verwerfen und sagen, weil das Echte so wunderbar ist und das Falsche eine solche Gefahr ist, müssen wir eine Trennungslinie ziehen und diese beiden Dinge dürfen nicht vermischt werden. Und mein Empfinden ist, dass immer weniger Leute bereit sind, für das Wahre und das Echte aufzustehen. Und ihre Neigung, das Falsche zu ehren und anzuerkennen und als gleichberechtigt neben das Echte zu stellen, wird immer größer. Wenn da eine große weltweite religiöse Organisation, die Jugend der Welt, ruft nach Köln, wie das im letzten Jahr geschehen ist, und ihnen versprochen wird, jeder, der sich auf die Reise macht und nach Köln kommt und an diesem Jugendfestival teilnimmt, dem sind seine Sünden vergeben. Es ist Gotteslästerung. Es ist ein falsches Evangelium. Und wie viele Männer Gottes hast du gehört, die aufgestanden sind und die gesagt haben, das Falsche muss falsch genannt werden, damit das Echte noch gesehen und geehrt und geschätzt wird? Wie viele hast du gehört, die aufgestanden sind? Ihr Lieben, von der Kirchengeschichte her, man nennt uns Protestanten. Ja? Schon vergessen? Warum hat man uns den Namen gegeben, Protestanten? Weil wir protestiert haben, logisch. Aber was passiert mit Protestanten, wenn sie aufhören zu protestieren? Sie sind keine Protestanten mehr. Ist das so schwer zu begreifen? Da gab es einmal Menschen, die haben ihr Leben gegeben für die Wahrheit. Und sie sind aufgestanden und haben gesagt, dieses Evangelium von Rom ist nicht das Evangelium von Paulus. Und es verführt die Menschen. Und es ist gefährlich. Und viele, die so aufgestanden sind, haben mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Und sie haben einen hohen Preis bezahlt. Sie haben einen hohen Preis bezahlt. Die Freiheit von den Ketten der religiösen Verführung durch Rom ist mit einem hohen Preis bezahlt worden, mit einem hohen Preis. Das waren nicht einfach nur ein paar Leute, die sich irgendwie neue Gedanken gemacht haben. Es waren Menschen, die haben Offenbarung über Gott gehabt. Und Gott ist ihnen so lieb und so wert und so kostbar geworden, dass Gott in ihnen ein Wunder wirken konnte. Sie sagen, ich liebe Gott mehr als meine Bequemlichkeit, als meine sichere Zukunft, als meine Familie, als mein eigenes Leben. Und die Wahrheit muss durchbrechen. Und deswegen stehe ich, ohne zu bedenken, was das für Folgen haben wird, auf der Seite der Wahrheit. Das ist das Erbe der Reformatoren. Das ist das Erbe der Täufer, ihr Lieben. Ein Freund von mir vor wenigen Wochen war auf einem Pastorentreffen. Und einer der Pastoren stand auf und sagte, er ist jetzt 40 Jahre im geistlichen Dienst. Boah, beeindruckend. Und früher sei er sehr rechthaberisch gewesen. Aber jetzt hat er die Milde Gottes kennengelernt. Und jetzt versteht er, dass das für Gott völlig egal ist, ob man kleine Babys besprenkelt, er nannte das Taufen, oder ob die anderen Erwachsene taufen. Hauptsache, überhaupt, es wird getauft. Ein Freikirchler. Und mein Freund und sein Mitältester, sie waren die einzigen, als man merkte, das wird einfach so stehen gelassen. Das darf der einfach so sagen. Und keine Protestanten protestieren. Sie sind gegangen. Und haben hinterher einen Brief geschrieben und haben gesagt, dieser Umgang mit der Wahrheit ist eine Beleidigung Gottes. Und das ist eine Beleidigung derjenigen, die ihr Leben für das Evangelium gegeben haben. Wenn eine religiöse Gemeinschaft lehrt, man wird wiedergeboren als Baby, indem eine religiöse Handlung, Besprenkelung mit Wasser erfolgt, ist es eine Lüge. Und wenn Lüge nicht mehr Lüge genannt wird, wird sie salonfähig und sie wird akzeptabel werden. Und genau das sehen wir. Dass eine verkehrte Vorstellung von Liebe. Und weil eine verkehrte Vorstellung von Liebe da ist, kommt eine verkehrte Vorstellung von Einheit. Und wir sehen, wie Leiter einer nach dem anderen, wie Dominosteine fallen und sich anpassen und sich beugen. Und Wahrheit, die einmal so kostbar und wichtig für sie war, mit Füßen treten. Das ist der Geist des Antichristen. Das ist der Geist der Verführung. Ich bin auf einer großen Leiterkonferenz gewesen, 1000 Leute. Und einer der ganz Großen sagte, wir dürfen nicht vergessen, die evangelische Kirche ist auch ein Teil des Leibes Christi. Schockiert dich eine solche Aussage? Mich schockiert es zutiefst. Keine Kirche, noch nicht einmal der Pfingstbund, ist Teil des Leibes Christi. Zum Leib Christi gehören nur Menschen, die von Neuem geboren sind. Keine Organisationen, keine Denominationen, keine Kirchen. Nur Menschen, die von Neuem geboren sind. Und ganz sicher eine Kirche, die sich auf Luther beruft und das Wort Gottes so mit Füßen tritt wie die evangelische Kirche, gehört niemals zum Leib Christi. Niemals. Und wenn wir nicht uns auf die Seite der Wahrheit stellen, werden wir eingeschüchtert werden. Und wir werden einfach zu den Lügen, die um uns herum immer dreister behauptet werden, schweigen. Und wir verlieren die Nähe zu Gott. Wir verlieren das bisschen Feuer, das wir noch haben. Aber wenn wir verstehen, der Schutz vor Verführung ist Hingabe an die Wahrheit. Schutz vor Verführung ist Hingabe an die Wahrheit. Und wir nehmen unseren Platz ein, in unserer Bekanntschaft, in unserem christlichen Freundeskreis, da, wo Gott uns hingestellt hat. Und wir ziehen die Fahne hoch und wir sagen, wir stehen für die Wahrheit, wir stehen für Christus. In dieser Zeit der Verführung werden Begriffe ausgehöhlt und neu gefüllt. Begriffe werden ausgehöhlt und neu gefüllt. Und das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Du kannst ein Statement nachlesen im Internet. Ich kann es dir schriftlich zeigen. Eines weltweit anerkannten prophetischen Mannes Gottes. Und er schreibt anlässlich des Todes des letzten Papstes, Papst Johannes, wie hieß er, 23. oder wie hieß er? Johannes Paul II. Johannes 23 war ein anderer. Entschuldigung, ich kenne mich nicht so aus. Paul der Zweite. Johannes Paul der Zweite. War ein großer Mann Gottes. Er liebte den Heiligen Geist. Hallo. Wenn jemand den Heiligen Geist liebt, dann liebt er die Gedanken dieses Heiligen Geistes. Man kann nicht den Heiligen Geist lieben und dieses Buch mit Füßen treten. Das ist nicht möglich. Man kann glauben, dass man den Heiligen Geist liebt. Man kann andere glauben machen, dass man den Heiligen Geist liebt. Aber da ist ein Unterschied zwischen dem, was wir glauben und dem, wie Gott das bewertet. Paulus sagt zu Titus, das sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen. Und mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, wenn man diese Leute fragen würde, kennst du Gott? Oh ja, sie würden dir tolle Dinge erzählen, wie sie Gott kennen. Aber der Heilige Geist durch Paulus sagt, ich bin nicht irritiert durch, was sie über sich selber sagen, sondern ich selbst, der Heilige Geist, prüfe Herzen und prüfe Leben. Und ich, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, komme zu dem Schluss, sie sind gewaltig verführt und getäuscht über sich selber. Und zwischen dem, was sie vorgeben zu kennen und was sie leben, sind Welten dazwischen. Und das, was sie leben, beweist, sie kennen Gott nicht wirklich. Aber in einer Zeit der zunehmenden Toleranz sind solche Sätze gefährlich. Oh, sag das nicht. Du darfst dich nicht zum Richter aufschwingen. Willst du der Richter sein über ihren Glauben? Nur Gott kennt das Herz. Und weißt du, die meinen das doch alle gut. Und Mensch, du, die kleinen Dinge wie Taufe oder dies oder das, die kleinen Dinge. Hauptsache bei denen ist doch Jesus im Mittelpunkt. Hauptsache, da geht es ihnen doch um Jesus. Ihr Lieben, wir müssen alle nochmal in dieses Buch. Und wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen. Und wir müssen alle völlig klar sein in unseren Gedanken und in unserem Herz. Was ist ein Kind Gottes? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und nirgendwo in diesem Buch siehst du eine Nachfolge, die Gott absegnet, die Gott segnet, die Gott bestätigt. Eine Nachfolge, die sich einen Dreck um die Worte Gottes schert. Nirgendwo siehst du das. Hingabe an Jesus, Glauben an Jesus als den Erlöser und den Herrn schließt immer mit ein, dass wir uns beugen vor seiner Wahrheit und sagen, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Du hast Recht, ich habe nicht Recht und ich werde meine Gedanken deinen Gedanken anpassen. Ich werde übernehmen, wie du die Dinge siehst, weil du bist die Wahrheit. Und wenn du sagst, was Taufe ist, dann werde ich sagen, was Taufe ist. Und wenn du sagst, was Gemeinde ist, ich werde sagen, was du sagst, was Gemeinde ist. Wie kann man etwas Gemeinde nennen, wo 3/4 der Leute gar nicht bekehrt sind? Und 3/4 der Unbekehrten wählen dann ihre Leiterschaft mit demokratischer Prozedur. Wie kann man das Gemeinde nennen, wenn man einmal in dieses Buch geschaut hat und gesehen hat, was die Ekklesia, die herausgerufene Versammlung der Heiligen ist? Wie kann man das tun? Ein Pastor erzählt mir, weißt du, bei unserer letzten Pro-Christ-Veranstaltung, da waren sie alle dabei. Katholiken, na klar, alle dabei. Und wir haben eine Regelung gehabt, eine Verabredung. Wenn jemand sich bekehrt, was Gott verhüten möge, oder wenn, ja, das findest du jetzt schlimm, aber ich sag dir gleich, oder wenn jemand nur sich interessiert, dann fragen wir nach seinem Wohnort. Und das Kirchengebäude, das am dichtesten an seinem Wohnort ist, kriegt den Zuschlag. Das heißt, jemand bekehrt sich und hat das Pech, 100 Meter dichter an dem katholischen Kirchgebäude zu wohnen, als an der Pfingstgemeinde. Dann wird ihm gesagt, hier ist die Adresse, da meldest du dich, da werden sie dir sagen, wie alles weitergeht. Weißt du, dass von der Lehre her, vom Verständnis, wie sie Evangelium verstehen, ein Katholik grundsätzlich keine Heilsgewissheit haben kann? Weißt du das? Wenn du das nicht weißt, dann kennst du nicht die Lehre der katholischen Kirche. Und wenn man so etwas sagt, sofort kommen die Leute und sagen, bist du jetzt irgendwie ein Katholikenfresser geworden? Nein, ich eifere für die Wahrheit. Und wir können nicht für die Wahrheit stehen und die Lüge gleichwertig erheben, gleichberechtigt neben die Wahrheit. Wer zur Wahrheit steht, wird niemals Lüge den gleichen Rang geben wie Wahrheit. Wir können das nicht. Wenn das wahr ist, ist das falsch. Du denkst, das sind unwichtige Dinge oder das soll man auf Pastorentreffen sagen. Ihr Lieben, dieser Geist der Anpassung kommt in jedes Familientreffen, kommt in jedes Nachbarschaftsgespräch, kommt in die Schule, kommt an den Arbeitsplatz. Überall werden wir eingeschüchtert. Und werden wir animiert, du, sei doch nicht so eng, sei doch nicht so rechthaberisch, sei doch nicht so intolerant. Weißt du, Gott ist Liebe. Vergiss das nicht, Bruder, Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe, allerdings. Und einmal hat der Heilige Geist mir gesagt, du musst das ganz anders betonen, diesen Satz. Nicht Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann schauen wir in dieses Buch. Und wir schauen dort, wie Gott mit Menschen umgeht. Und da kriegen wir ein Verständnis, was Liebe ist. Eine Frau eines großen Leiters empört sich, weil zwei Lesben in der Gemeinde konfrontiert wurden. Und sie sagt, früher hätte ich auch so hart geurteilt. Aber jetzt habe ich Barmherzigkeit gelernt. Barmherzigkeit wird niemals Sünde akzeptieren. Niemals. Niemand ist barmherziger als Gott. Und wenn Gott Sünde Sünde nennt und wir sind Nachahmer Gottes, rate, was wir zu tun haben. Wir haben Sünde Sünde zu nennen. Ja, aber dafür kriegen wir Prügel. Ja, das ist uns verheißen. Da hast du einen weiteren Beweis, dass das Wort wahr ist. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Ich habe einen Bruder, den ich ein bisschen begleitet habe und betreut habe, während er auf einem evangelikalen Predigerseminar ums Überleben gekämpft hat. Und er erzählt mir, es gab eine Vorlesung und ein Pastor kam. Und er hat dort erklärt, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn nämlich die Beziehung zwischen zwei Männern zum Beispiel, wenn die auf Dauer angelegt ist und freiwillig ist und ohne Zwang ist und von gegenseitigem Respekt und Fürsorge getragen ist, dann ist das nicht Sünde. In einem Predigerseminar einer evangelikalen Denomination, die sagt, wir glauben an die Bibel als das Wort Gottes, konnte ein Mann solch eine Sache dort verkünden und hat das schriftlich auch als ein Thesenpapier dort ausgebreitet. Und dieser Student ließ mir dieses Papier zukommen. Und ich habe es in einen Artikel mit einfließen lassen und habe, ohne Namen zu nennen, ohne das Predigerseminar zu nennen und ohne die Denomination zu nennen, habe ich dort diesen Fall geschildert. Und dieser Mann rief bei mir an und war ganz, ganz, ganz böse. Und den Studenten hätten sie um ein Haar von dem Predigerseminar geschmissen. Den Studenten, nicht den Lehrer. Den Studenten, weil er indiskret war, weil er etwas nach außen gegeben hat, was er nicht hätte geben dürfen. Ich sprach mit diesem Mann, ich sage, ist Ihnen nicht klar, dass eine Lehre in einem Predigerseminar eine öffentliche Angelegenheit ist? Sind Sie wirklich der Meinung, das ist eine private Sache, das geht das Volk Gottes überhaupt nichts an, was hier den jungen Pastoren beigebracht wird? Eine Predigt ist doch keine Privatangelegenheit. Und er war ganz, ganz böse mit mir, weil ich intolerant bin, weil ich keine Liebe habe. Und wir könnten viele, viele, viele Beispiele dem anfügen. Aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Wir können nicht zu Jesus stehen und seine Wahrheit verraten. Und wir dürfen niemandem eine Hingabe an Gott bescheinigen, der das Wort Gottes mit Füßen tritt. Das dürfen wir nicht tun. Paulus hat es nicht getan und er gibt uns keine Lizenz, es zu tun. Er sagt, diese Leute geben vor, Gott zu kennen. Jawohl, das können wir ihm bescheinigen. Aber sie verleugnen Gott mit ihren Werken. Aber jetzt kannst du ein großer Mann Gottes sein, kannst alle Grundwahrheiten der Bibel ignorieren und eigene menschliche Ideen dorthin hinstellen und dann wirst du geehrt im Nachruf als jemand, der den Heiligen Geist geliebt hat. Hallo. Das kann nicht sein. Wer den Heiligen Geist liebt, liebt sein Buch. Wir können nicht den Heiligen Geist lieben und das Buch verfälschen und verdrehen. Wir können es nicht. Und wenn wir die anerkennen, als gleichwertige, gleichberechtigte Partner, die das Wort Gottes mit Füßen treten, verraten wir Jesus. Verstehst du das? Ich sprach mit einem großen Mann Gottes. Und er ist für Einheit. Ich bin auch für Einheit. Aber die Einheit, die in der Bibel steht. Und was ist, wofür hat Jesus gebetet, dass alle eins sind? Dass alle so eins sind, wie er mit dem Vater eins sind. So wird das Volk Gottes eins. Nicht indem es zusammenkommt und Papiere verfasst und auf dem kleinsten Nenner von irgendwelchen Doktrinen sich einigt, sondern indem sie alle auf ihr Angesicht gehen und sagen, ich will nichts. Ich kämpfe nicht für meine Kirche, für mein Network, für mein Ministry. Ich will Jesus. Ich will ein Herz haben, das ungeteilt an Jesus hängt. Und wenn wir das tun, ohne dass wir noch 5 Minuten über irgendwas reden müssen, sind wir alle eins. Weil vor dem Kreuz legen wir alles nieder. Unsere eigenen Ideen, unsere eigene Weisheit, unsere Ansprüche, unsere Vorstellungen. Und es geht gar nicht mehr um uns, es geht um ihn. Es geht um ihn und sonst gar nichts. Und dieser Mann Gottes, um der Einheit willen, hat kein Problem damit, dass führende geistliche Männer in unserem Land Liebesbündnisse schließen mit denen, die das Wort Gottes in entsetzlicher Weise verdrehen und verfälschen. Ich sage zu ihm, in dem Leitungskomitee dieser Konferenz sitzt ein Mann, der vertritt eine Bewegung. Und diese Bewegung sagt, das ist nicht ein Gerücht, das kannst du im Internet nachlesen. Die Erneuerung des Glaubens findet statt, indem du dein Leben, dein Herz, dein Haus, dein Alles, dein ganzes Leben Maria weist. So findet angeblich die Erneuerung des Glaubens statt. Und ich sage, du gehst zu dieser Konferenz, stehst dort Hand in Hand mit solchen Leuten auf der Bühne und ihr erzählt dort den Leuten, wir sind alle eins, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. Ich sage, weißt du, was dieser Mann vertritt? Weißt du, was passiert mit einem Menschen, der sein Herz Maria weiht? Weißt du, was mit dem passiert? Er sagt, oh ja, ich weiß, wir haben einen Seelsorgedienst. Solche Leute kommen zu uns, wir treiben den Mariengeist aus ihnen aus. Ich sage, wie bitte? Und ich habe nicht das angezweifelt. Als ich noch im Seelsorge- und Befreiungsdienst war, habe ich das auch getan. Und ich weiß, dass Maria ein Geist ist, der dem Namen Jesu gehorcht. Ich war nicht über das schockiert, sondern ich war schockiert über diese Schizophrenie. Er weiß, dass Menschen dämonisch aufgeladen und infiziert werden, wenn sie ihr Leben Maria weihen. Bemüht sich, sie freizusetzen. Und dann stellt er sich auf die Bühne mit Leuten, die das zu ihrem Programm gemacht haben, ohne zu sagen, privat und öffentlich, was dieser Mann lehrt, kommt geradewegs aus der Hölle. Ich sage, warum sagst du nicht auf dieser Konferenz die Wahrheit? Ja, wenn wir das betonen würden, was uns trennt, dann würden wir ja uns nie mit ihnen versöhnen. Ich sage, lieber Bruder, sag mir eins. Willst du dich versöhnen mit einer Frau Chiara Lubich, deren Ziel es ist, alle Religionen unter einen Hut zu bringen? Wo auf ihrer Website steht, alle Menschen sind Kinder Gottes. Willst du mit einer solchen Frau, die nicht im geringsten das Wort Gottes akzeptiert, willst du mit einer solchen Frau dich versöhnen? Wer ruft dich zu einer solchen Art von Versöhnung? Keine Antwort. Hinterher höre ich, dass er sich über mich beschwert. Mit dem Henkel kann man ja nicht reden, der argumentiert ja immer mit der Bibel. Das ist jetzt in geistlichen Kreisen schon ein Makel, wenn man mit der Bibel operiert und sagt, das ist doch, was das Wort Gottes sagt. Wir leben in der Zeit des Abfalls. Und das ist nicht eine Sache, die ein paar Leiter in unserem Land betrifft. Es betrifft jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen. Dieser Geist der Verführung, dieser Geist des Kompromisses und der Verfälschung der Wahrheit, der Geist der falschen Liebe, der falschen Einheit, des falschen Christus, der falschen Gemeinde, dieser Geist wirbt um Herzen. Und die einzige Chance, dem zu widerstehen, ist, dass du sagst, ich muss näher an Jesus. Ich will ein brennendes, ungeteiltes Herz haben. Und ich werde keine Abstriche machen, ob mir das Vorteile bringt, ob mir das Nachteile bringt. Eine Frau rief mich an und sagt, ich war auf deinem Seminar und ich habe verstanden, ich darf nicht etwas Taufe nennen, was Jesus nicht Taufe nennt, was die Apostel nicht Taufe nennen. Und ich weiß jetzt, ich muss mich taufen lassen. Nicht, ich muss mich nochmal taufen lassen, ich muss mich taufen lassen. Und sagt sie, weißt du, ich arbeite in einem christlichen Kindergarten, christlich in Anführungsstrichen. Und wenn ich mich taufen lasse, verliere ich meine Arbeitsstelle. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich habe verstanden, was Jesus von mir will. Und das Seminar hat mir die Augen geöffnet. Wir können nicht sagen, ja, Gott versteht. Theologisch bin ich mit dir völlig eins, Bruder. Ich sehe es genauso wie du. Aber weißt du, in meiner Situation, da muss ich Weisheit haben. Ja, und achte darauf, dass es die Weisheit ist von oben und nicht die Weisheit von unten. Und Wahrheit kostet ihren Preis. Und für Wahrheit musst du bezahlen. Sonst ist es Wahrheit, aber nicht deine Wahrheit. Und du kannst Wahrheit zitieren, die nicht deine Wahrheit ist, weil du keinen Preis bezahlt hast. Aber diese Wahrheit aus deinem Mund hat keine Kraft, wie ein Schwert zu sein, das Herzen durchbohrt. Du kannst nicht Menschen überführen. Du kannst nicht Menschen zeigen, wo sie stehen. Du kannst nicht Menschen rufen, komm zu Jesus. Damit Wahrheit wirksam wird, musst du einen Preis bezahlen. Sonst ist es immer noch Wahrheit, aber nicht deine Wahrheit. Und die einzige Chance, wie wir Menschen anstecken können, wie wir Menschen motivieren können, um seinetwillen alles hinten anzustellen, ist, dass wir selber vorangehen und dass wir sagen, wir geben uns der Wahrheit hin. Ich komme bald zum Ende. Bleib entspannt. Bald. Nicht gleich, aber bald. Morgen ist Samstag, wir können ausschlafen. Und ich versuche, so viel wie möglich zu erreichen in der kurzen Zeit. Pause machen wir am Montag oder ab Sonntagnachmittag. Und ich spüre, ich bin noch nicht fertig. Ein Beispiel für den religiösen Geist, der dann uns blind macht für die Wahrheit, sind die Galater. Galater 3, Vers 1. Wer hat euch bezaubert? Und viele denken, Paulus benutzte ein starkes Wort und er meint das nur bildlich irgendwie und er meint eigentlich ein bisschen verwirrt. Aber was das Wort dort bedeutet, ist nichts anderes als verhext. Unter einen Bann gebracht. Eine fremde Macht ist wirksam geworden und hat euch umgepolt. Und wenn du das nicht glaubst, dann schau dir an, was mit den Galatern los war. Und spätestens Galater 5, Vers 7. Ihr lieft fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Nicht zu lauschen. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Da waren Menschen, die waren von Neuem geboren, aus der Welt herausgerettet, erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann später kamen auch diese Gesetzesprediger und Verkündiger eines anderen Evangeliums. Und sie haben das getan, wovor Paulus in 2. Korinther 11 warnt. Ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus und einen anderen Geist empfangen. Und was hat der bewirkt? Sie haben aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. Wenn ein Kind Gottes aufhört, der Wahrheit zu gehorchen, dann ist es im Abfall gegenüber Gott. Das ist die Wahrheit. So Hingabe an Jesus kann niemals getrennt werden von der Bereitschaft. Ich rede von Bereitschaft, ich rede nicht von perfekt ausgeführtem Gehorsam, sondern von der Bereitschaft zum Gehorsam. Und dann lernen wir Gehorsam. Und dann trainiert uns der Heilige Geist und er lehrt uns, was wir zu tun haben, um stark zu werden, um immer mehr der Wahrheit zu gehorchen. Das Ziel der Erlösung von Christsein ist, ich gehorche der Wahrheit. Und wir sehen zunehmend mehr eine Begriffsverschiebung, eine Veränderung dieses Wortes. Hauptsache, es geht bei denen auch um Jesus. Ja, wenn es bei ihnen um Jesus geht, dann geht es um sein Wort. Und wenn es nicht um sein Wort geht, geht es nicht um Jesus. Entschuldige, es ist so einfach. Ja, willst du dich zum Richter über ihren Glauben? Nein, ihre eigenen Taten dokumentieren, wo sie stehen. Und wir können diese Liebe, diese Leidenschaft, dieses Brennen für Jesus, wir können und wir dürfen das nicht trennen von einer Hingabe an die Wahrheit. Wir dürfen das nicht tun. Man kann nicht eine wachsende Nähe- und Liebesbeziehung haben zu Jesus, ohne eine Hingabe an sein Wort. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, ihr werdet meine Gebote halten. Und das ist das Gebot der Taufe, das ist das Gebot der Jüngerschaft, das ist das Gebot, in Reinheit zu leben und sich fernzuhalten von den verführerischen Lüsten und Unterhaltungen dieser Welt. Das sind Gebote unseres Herrn. Und wir können nicht sagen, ich liebe Jesus, aber das sehe ich heute ein bisschen anders. Wir können das nicht sagen. Jesus ist das Wort. Amen. Er ist das Wort. Und das heißt, er ist die Wahrheit. Und was er sagt, wie ich meine Augen gebrauchen darf und wie nicht, das gilt. Was er sagt, wie ich meinen Körper gebrauchen darf und wie nicht, das gilt. Wie ich mit meiner Sexualität umgehen darf und wie nicht, das gilt. Wir können nicht den Glauben von diesen ganz praktischen Dingen des Lebens trennen. Das ist nicht möglich. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und nur wenn wir uns der Wahrheit hingeben und verschreiben und ausliefern, kann sie in uns ein Werk tun. Und es braucht ein Werk Gottes, dass unser Herz verändert wird. Weil erst werden unsere Gedanken verändert und dann werden unsere Gefühle und unsere Wünsche verändert. Wenn unsere Gedanken nicht verändert werden, kann Gott uns nicht tiefer nehmen und unser Herz, unsere Gefühle, unsere Wünsche, unsere Motive können nicht umgeprägt werden. Es ist nicht möglich. So, das ist die Reihenfolge. Und wir stehen gegen diesen Geist der Verführung, indem wir uns halten an sein Wort. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wir bewahren uns. Ich dachte, Gott bewahrt mich. Ja, Gott bewahrt dich, wenn du dich bewahrst. Wir bewahren uns nach seinem Wort. Das ist die Ordnung. Und wenn wir jetzt zum Schluss vor Gott stehen, ich will, dass du selber eine Antwort gibst. Es reicht nicht aus, mal sehen, mal gucken, wo ich nachher sein werde, in welchem Lager, Hure oder Braut. Wer weiß das? Gott weiß alle Dinge. Gott ist allwissend. Nein, es ist deine Verantwortung. Und du machst das Haus sturmfest. Und du sagst, wenn diese Gefahr da draußen lauert, wenn dieser Geist der Verführung da kommt, ich will gewappnet sein und ich werde die Zeit nutzen, mich vorzubereiten. Und wenn der Sturm kommt, und Jesus sagt, der Sturm kommt an jedes Haus. An jedes Haus kommt der Sturm, Lukas 7. Wenn der Sturm kommt, sollst du vorbereitet sein. Und dann wirst du stehen. Und jeder von uns kann sagen, ich verstehe wenig von heute Abend. Aber ich habe verstanden, da ist eine Braut. Und die Braut wird den vollen Schutz und den vollen Segen und die volle Bestätigung und die volle Bewahrung haben. Das habe ich verstanden. Und deswegen entscheide ich mich, ich will Braut sein. Ich will ein Brautherz haben. Vielleicht noch keine Ahnung, wie kann mein Herz anders werden? Macht nichts, das kommt morgen. Aber wir können alle sagen, ich brauche es. Ich kann mir das nicht irgendwie so dem Zufall überlassen, da mal sehen, wo nachher mein Herz sein wird. Ich werde meine Verantwortung wahrnehmen und ich will ein Brautherz entwickeln. Und ich will brennen für Jesus. Und ich will ihn lieben über alles. Und er soll mir wichtiger sein als irgendetwas anderes.